Kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Wer die Gewalt hat, der hat das Recht. So heißt es in Goethes Faust. Fast scheint es, als würde die Weltpolitik derzeit auf das reduziert zu sein. Zuerst griff der Iran Israel an. Jetzt antwortet Israel mit einer Geheimdienstaktion im Iran. Wie soll das jetzt weitergehen? Das ist ein Thema, über das wir heute diskutieren werden. Das andere, der inzwischen gestartete EU-Wahlkampf. Auch da geht es um Gewalt. So zumindest signalisieren es die FPÖ-Plakate. Ein weiteres Thema ist der neue Vorstoß der ÖVP-Ministeriums in Sachen Jugendkriminalität. Mein Name ist Karl Wendel. Ich diskutiere heute mit Ursula Stenzel, Ex-Politikerin, Journalistin, Autorin und
Guten Abend.
Bernhard Heinzelmeier, Politikberater, SPÖ-Insider, Jugendforscher. Zuvor, bevor wir die Sendung allerdings beginnen, eine Gegendarstellung. Über Begehren von Hans-Jörg Jenewein veröffentlichen wir die folgende Gegendarstellung. Der Moderator Karl Wendel hat im Fernsehprogramm OF24TV am 10.04.2024 in der Sendung Das Interview des Tages Karl Wendel Kai-Jan Kreiner gegen Christian Hafenecker behauptet, Hans-Jörg Jenewein habe in einem Chat mit dem mutmaßlichen Spion für den russischen Geheimdienst Jan Masalek diesen versprochen, der ebenfalls mutmaßliche Spion für den russischen Geheimdienst Egisto Ott bekomme bei der Neuaufstellung des österreichischen Geheimdienstes eine führende Rolle. Diese Tatsachenmitteilung ist insofern unrichtig, als Hans-Jörg Jenewein Jan Masalek nicht persönlich kennt und zu diesem weder persönlichen noch telefonischen oder sonstigen Kontakt hatte. Ja, soweit die Richtigstellung in der Causa Masalek, Ott und Jenewein. Das ist die Spionageaffäre. Jetzt aber zurück in unsere Sendung. Die Gewalt, die momentan in Nahost vorherrscht, dominiert derzeit alles. Zuerst hat der Iran Israel angegriffen, 300 Marschflugkörper, Raketen und Drohnen wurden geschickt. Jetzt hat Israel geantwortet. Frau Stenzel, Sie kennen die Region. Sie haben sich als außenpolitische Journalistin mehrmals mit dem Thema beschäftigt. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, also das war mal zu erwarten, dass ein Pflichtgegenangriff sozusagen erfolgen muss von Seiten Israels. Denn immerhin, also 300 Raketen, Drohnen direkt vom Iran, vom Gottes-Mullah-Staat abgeschossen auf Israel, verstärkt durch Hisbollah-Milizen im Libanon und in Syrien. Das geht so nicht. Aber Israel ist natürlich unter der Fuchtel, wenn man es so will, des Präsidenten Biden, der händeringend, wie alle anderen auch, gebeten hat, man möge nicht eskalieren, deeskalieren, also gezielt angreifen. Dieses ist offenbar geschehen, und zwar in der Nähe Isfahans, aber auch in Syrien, auch im Libanon. Also man hat mehrere Stellungen, auch der Hisbollah und so weiter, in einem Aufwaschen hier versucht zu treffen und hat gezeigt, dass Israel natürlich das vielleicht besser kann als der Iran. Warum schließe ich das daraus? Aus der eigenartigen Reaktion. Zuerst hat es einmal geheißen, Drohnen wurden abgefangen, also Iran kann das auch. Dann wurde gesagt, es hat überhaupt kein Angriff stattgefunden. Das lässt darauf schließen, dass sehr wohl ein Angriff stattgefunden hat, und zwar auf militärische Ziele in der Nähe von Nuklearanlagen bei Isfahan und so weiter. Also es ist auch blamabel für den Iran. Aber jetzt könnte man sagen, ist ein gewisser Gleichstand. Jetzt könnte eigentlich einmal ein Innehalten stattfinden. Ich glaube nur, es kann aus einem Grunde nicht stattfinden, weil die Achse Putin, iranisches Regime, Syrien, Hisbollah mit dem Ziel, Israel als jüdischen Staat zu vernichten und aus den Angeln zu heben, bestehen bleibt. Das heißt, das Grundmuster dieses Konflikts bleibt bestehen und auch Israel kämpft um sein Überleben und hat sozusagen die Hamas-Sympathisanten oder Nicht-Sympathisanten im Gazastreifen hier unter Druck, massiven Druck gestellt und auch in einer Art Geiselhaft gemacht. Aber auch die Hamas hat die Palästinenser zu einer Geiselhaft verkommen lassen, verurteilt, wo sie also schwersten auch menschenrechtlichen und Hunger Gefährdungen und also eine schreckliche Situation. Ja. Es kann einem jeder Zivilist leid tun, aber es sind halt viele Sympathisanten und man muss sich immer fragen, wann lernt die Hamas, wann lernt die Rückhaltsmacht Iran, dass man Menschen nicht als Geiseln und als Schutzschilder nimmt. Und das tut Iran und ergo dessen ist der Konflikt mit diesem Schlag und Gegenschlag nicht beendet, sondern verlängert.
Ja, wir werden in den nächsten Stunden, Tagen, Wochen sehen, wie der Iran auf das antwortet, was jetzt geschehen ist. Schon vor einigen Tagen bei einer Militärparade in Teheran sagte der Staatspräsident Raisi, dass man sollte Israel wirklich zuschlagen mit fürchterlichen Waffen antworten werden. Wir können diese Frage nicht beantworten, was der Iran jetzt tut, aber jetzt die Frage an Sie, Herr Heinzelmeier. Sie sind ja auch Sozialwissenschaftler, erfahrungsgemäß können Politiker sowohl bei uns, aber ganz besonders im Nahen Osten nicht ohne massive Drohungen leben. Ja? Eine Drohung löst immer auf der anderen Seite eine noch größere Drohung aus. Weshalb ist das so und ist das ein gängiges politisches Rezept in dieser Region?
Naja, das Erste, was mir dazu einfällt, ich glaube, es ist von Sigmund Freud das Zitat, der mir gesagt hat, das erste Opfer des Krieges ist immer die Wahrheit. Ja? Und das betrifft sowohl diesen Konflikt im Nahen Osten, als betrifft aber auch den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland. Also was da den Menschen an Framings geboten wird, das überfordert ja jeden normalen Rezipienten. Insofern sind wir ja alle, was diese Kriege betrifft, ziemlich desorientiert und wir können nur vermuten, was noch kommen wird und was die Motivationen sind und was gewesen ist. Das ist das Erste, was ich hochgradig problematisch finde. Das Zweite, was man sehen muss, ist, dass die Leute, und das ist unsere Bevölkerung eigentlich, immer mehr Angst vor diesem Kriegsgeschehen hat. Also wenn ich heute in meine Daten reinschaue, das steht schon an der dritten Stelle bei den größten Zukunftssorgen nach dieser drückenden Inflation, die auf uns allen lastet, vor allem die Ärmeren, es kommt dann gleich einmal nach dem Klimawandel der Krieg. Also insofern ist das doch etwas sehr Beunruhigendes und was die Leute nicht verstehen. Und das ist den Satz, erlauben Sie mir noch, ist, dass der Krieg heute als legitimes Mittel der Politik gesehen wird und enttabuisiert ist. Also das heißt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Nicht? Also ich komme aus einer Zeit, da hat es eine Friedensbewegung gegeben und da waren wir irgendwie im Mainstream, wenn man gesagt hat, der Krieg ist verwerflich, wollen wir nicht haben, Abrüstung. Heute muss man sagen, Aufrüstung. Also wenn man sich nur zum Beispiel die Frau, diese Spitzenkandidatin für das EU-Parlament der FDP anschaut, ne? Diese Frau Zimmermann, ja? Also das ist ja der pure Hass, also der rinnt der Geifer aus dem Mund, ja? Und sowas wird da aufgeführt. Ja? Also ich finde das schrecklich, dass wir diskutieren über Kriegsstrategien, ja? Aber wir diskutieren nicht über Diplomatie und über Abrüstung und der Nahe Osten, ich weiß nicht, wie lange dieser Unruheherd dort unten schon existiert, seit 48. Es wird immer schlimmer und das muss doch irgendwann einmal eine Weltgemeinschaft schaffen, die halbwegs ernst zu nehmen ist, sowas irgendwie ein bisschen zu beruhigen und das zu einem vernünftigen Ende zu führen.
Das ist vielleicht der nächste Punkt, über den wir diskutieren werden hier, ist die internationale Politik als solches überhaupt am Ende? Gibt es die überhaupt noch? Funktionieren die internationalen Organisationen überhaupt? Ja. noch. Wie sehen Sie das, Frau Stelter?
Also was diese Situation im Nahen Osten jetzt betrifft, ja, zeigt sich ganz klar, und das ist die Zeitenwende, die eben auch diesen geopolitischen Raum jetzt glücklich erreicht hat. Es zeigt sich ganz klar, dass hier eine neue Machtbalance entsteht, dass die Mächte, die groß waren, mehr oder minder es nicht mehr alleine sind, also Russland auf der einen Seite Atommacht gewesen und USA auf der anderen. Der Kalte Krieg, die gegenseitige atomare Abschreckung, die so schlecht nicht war, ja, die hat für Ruhe gesorgt. Im Nahen Osten mischen jetzt alle mit, weil man natürlich multipolar ist. Ja. China hat den Ehrgeiz, die Amerikaner einzuholen, weltpolitisch, wirtschaftspolitisch und militärisch. Russland hängt sich an wegen dieses unglücklichen Vorgehens in der Ukraine, braucht sie andere Verbündete, braucht Russland und will auch noch mitspielen. Spielen ist aber der Juniorpartner und spielt aber auch eine ungute Rolle in diesem Nahostkonflikt. Ja. Ohne Putin und die Bombardements wäre Assad nicht mehr Assad, sondern wäre schon weg. Und hier vermischt, also wir haben die Zeitenwende auch im Nahen Osten. Aber wir haben keine Balance zwischen den verschiedenen Schwerpunktmächten. Und das macht die Lage so besonders gefährlich. Israel hat als Last Refuge, wie es so schön heißt, als letzte Zuflucht, geheim oder nicht geheim, in Dimona seine Atombomben. Der Iran hat sie noch nicht, aber ist sofort dabei, kann sie haben. Dann haben wir eine islamische Bombe neben der pakistanischen Bombe. Auch nicht beruhigend. Indien, ja, auch nicht beruhigend. Sagen, aber ja, es könnte zu einem Patt führen, der die geopolitische Zone, in der sich diese Tragödien abspielen, einfach in einen Frieden hinein zwingt, zumindest in einen Nichtkrieg. Nur das, so weit sind wir noch nicht.
Ja? Dennoch ja, ist das jetzt schon wieder ein Schritt in die militärische Richtung. Wir haben aber vorhin gesprochen über politische Maßnahmen, die gesetzt werden könnten. Momentan bräuchte es extrem viel politisches Geschick, um all diese Kontrahenten in Nahost einigermaßen wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Sie haben das vorhin schon angedeutet. Für Sie war es undenkbar vor einigen Jahrzehnten noch, dass es Krieg wird. Jetzt stehen wir vor massiven Bedrohungen und Sie haben Umfragen erwähnt. Welche Umfragen sind das und was für Umfragen haben Sie da gemacht?
Also wir machen ja permanent welche, ja, große Jugendstichproben. Wir machen aber auch Vergleiche der Generationen. Wie sehen die Alten das? Wie sehen die Jungen das? Also die letzten Zahlen, die wir haben, sind insofern besorgniserregend, weil auf der einen Seite keiner mehr der Politik vertraut. Also das ist eine Minigruppe, die wirklich sagt, also das ist, da habe ich das Gefühl, die vertreten meine Interessen und die reden mit mir offen. Ja, also da, denen kann man eben vertrauen. Ja, das wird immer schlimmer. Und das Zweite wird, ist, dass die Angst vor diesen, gerade vor den globalen Veränderungen, vor der internationalen Politik, was die internationale Lage betrifft, da ist das Unbehagen bei den Leuten wird immer größer. Und viele fragen sich auch, welche Rolle spielt eigentlich Österreich in diesem ganzen Spiel noch? Weil ich komme aus einer Zeit, da hat Bruno Kreisky regiert, ja, und ich bin bei dem im Wohnzimmer gesessen und habe mit dem hochinteressante Gespräche führen können. Und der hat einen großen Wert auf die Neutralität gelegt, weil er immer gesagt hat, wenn man neutral ist, dann hat man die Möglichkeit, ja, zu vermitteln. Also das heißt, die große Rolle Österreichs als Vermittler. Was haben wir heute? Heute geht es immer darum, dass man sofort Position bezieht und man muss sofort in ein Lager gehören. Nicht? Hinzu kommt noch diese unglaubliche Idiotie, dass heute jeder, der schon mal einen Russen die Hand geschüttelt hat, ja, schon unter Spionageverdacht steht. Da hat die Sarah Wagenknecht was total Vernünftiges gesagt. Sie hat über den Gerhard Schröder gesprochen und hat gesagt, ich meine, warum macht man sich einen Mann nicht so nutze, der so einen guten Kontakt zu Putin hat, da müsste man ja froh darüber sein, müsste man sagen, Gerhard Schröder, bitte, versuch mal eine Friedensinitiative zu starten. Nein, ja, das macht man natürlich nicht. Ich glaube, jeder, der diplomatisch denkt heute, der ist schon in Wirklichkeit, ist schon eine, der wird schon als Gefahr, als Gefährdung für diese Gesellschaft wahrgenommen. Und sind Sie mir nicht böse, wenn ich mir das Wort erlaube, aber das ist doch schon ein bisschen krank eigentlich auch. Nicht? Weil eigentlich müssten wir alle schauen, dass das möglichst beruhigt wird, ja, und dass da irgendwie Leute gibt, die noch vermitteln können und dass die aus unseren Reihen kommen. Das wäre doch was Schönes einmal. Und nicht dauernd diese, man ist ja schon oft erinnert an den Karl Kraus, ja, und an die letzten Tage der Menschheit. Gerade beim Journalismus, das ist eine Kriegsgier, die da herrscht. Das finde ich ekelhaft. Ja. Und ich denke mir, man sollte in sich gehen und vielleicht ein bisschen das Ganze überdenken, wie man da umgeht.
Ne? Also ich glaube, wir treffen uns in einem Punkt, nämlich in der Wertschätzung der Neutralität, die also Schritt für Schritt auch dank des Ukraine-Krieges und dank dieser Großmachtillusionen und Renaissance des alten russischen Reiches von Putin hier los und über uns hereingebrochen ist. Ich gehe ja sogar so weit, dass ich glaube, eine Lösung im Nahen Osten wird es erst geben, wenn es einen Abtausch gibt. Hier toleriert man Putins Vorgehen in der Ukraine, wenn man so will, und da toleriert man Amerikas Vorgehen im Nahen Osten. Und vielleicht, wenn man einmal diese Reife hat, ja, könnte sich was ändern. Aber was wesentlich ist, ist, dass gerade die atomare Abschreckung, die jetzt sich auf mehrere Akteure aufteilt, die Non-Proliferation, die funktioniert ja längst nicht mehr, das hat es möglich gemacht, dass man unter der atomaren Schwelle wieder zu konventionellen Kriegen greift, aber mit verheerenden Waffensystemen. Ja? Die Drohnen sind ja kein Kinderspielzeug. Sie sind gut herzustellen, billig herzustellen. Der Iran kann das wunderbar, verkauft seit Zeiten an Russland und an wen er es haben will. Nordkorea, eine ungeheure Diktatur, die ich von Angesicht zu Angesicht kenne. Ich bin beim World Korea Forum immer wieder eingeladen und höhere Experten dazu. Die machen das beste Geschäft, indem sie Raketen liefern, indem sie Waffen, indem sie Drohnen liefern, abgesehen von allen anderen Gaunereien, ja, und halten sich so am Leben. Und genauso wird der Iran ticken, ob Mullah oder nicht. Eine Atombombe ist eine Überlebenschance für Diktaturen. Ja, aber die sind viel unberechenbarer als eine erfahrene Weltmacht à la USA. Die werden nicht zum Erstschlag greifen. Israel wird auch nicht zum Erstschlag greifen, aber sie können den Zweitschlag. Ja? Und das in dieser Gemengelage wird die Situation für die meisten Menschen schwer verständlich und nachvollziehbar. Ja? Und alle Friedensbewegungen nicht besser, aber sie haben nichts gebracht. Ja.
Dennoch bleibt natürlich der Spruch von Helmut Schmidt, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, im Ohr. 1000 Stunden diskutieren ist auf jeden Fall besser als 100 Raketen schicken.
Auf jeden
Vielleicht
Fall.
Müssen wir in Zukunft 10.000 Stunden diskutieren. Einzelmeier, Sie haben es vorhin angesprochen, Sie sind mit Bruno Kreisky in der Ambrustergasse gesessen, haben diskutiert über den Konflikt in Nahost. Wien ist eine UN-Stadt. Wir haben hier die OSZE, die zwar nicht für Nahost zuständig ist, sondern für den Osten. Was ist los mit diesen internationalen Organisationen? Sind die Blauhelme als solches überhaupt komplett zahnlos geworden?
Naja, ich glaube, es ist eher ein Qualitätsverlust bei der Politik, weil man darf es nicht vergessen, Bruno Kreisky war Vorsitzender der SPÖ, der hat einen globalen Horizont gehabt, ne? Der war in der Weltpolitik zu Hause. Heute hat die SPÖ einen Vorsitzenden, dessen Horizont bei der warmen Mahlzeit endet. Ja? Und ich meine, was will man sich dann von solchen Politikern erwarten? Ich meine, ich sehe ja jetzt bei der ÖVP einen Substanzverlust, nicht? Weil ich meine, das sind ja die Leute, die dort sitzen, eher sehr provinziell, muss man schon sagen. Da hat man schon wirklich den Eindruck, die gehen in ihrer Blasmusikkultur auf und all das, was jenseits Österreichs ist, ja, das ist ohnehin schon verdächtig und ich weiß nicht was. Und dann man unterwirft sich halt. Also diese Unterwerfungslust, ja, also die hat es in der Politik früher nicht gegeben. Und die sich nicht unterwerfen, das sind die Demokratie gefährden und gegen die wird dann demonstriert. Also das muss man schon auch sehen. Also man muss sehen, dass bei uns eigentlich die politische Qualität nicht mehr vorhanden ist. Und das Zweite, was mir noch sehr wichtig ist, was die Frau Stenzel gesagt hat. Die Frau Stenzel hat die Drohnen ins Spiel gebracht. Und das ist die neue Art der Kriegsführung. Das wird immer mehr zu einem Computerspiel. Und bei diesem Computerspiel, ja, zahlt immer das einfache Volk zahlt immer drauf. Die kriegen die Drohnen auf den Schädel und die anderen sitzen und steuern sie. Und jetzt muss man anzeigen, muss wieder auf Freud zurückkommen, weil auf den Freud sind wir alle sehr stolz und haben ein Museum in der Berggasse. Frau Freud hat immer für den Frieden gekämpft. Und für den Freud war der Krieg das Schlimmste. Und in irgendeiner seiner Texte schreibt er, man könnte einen Krieg, das hat dann später ein russischer Armeegeneral auch übernommen, in etwa so gesagt, man könnte einen Krieg recht schnell beenden, wenn man die Entscheidungsträger alle uniformieren würde, bewaffnen würde und in den Krieg schicken würde. Das wäre wahrscheinlich das Beste, dann wäre es schnell aus. Weil schauen Sie sich die Ukraine einmal an. Wer ist denn in Österreich? Es sind die Oberschichten in Österreich, die jungen Leute fahren da mit den Autos herum und das Volk, die normalen Menschen können dort, dürfen dort den ja, Krieg fahren. Also das ja. heißt, es werden heute Drohnen gesteuert, alles ist das, das läuft alles so ab, dass die eigentlich die Kriegstreiber sind, ja, die haben nicht unter dem Krieg zu leiden. Und das ist der Fehler im System. Gerade die müssten leiden, das wäre das Wichtige.
Nein, ich bin dagegen, dass irgendwer leidet, muss ja, ich einmal sagen. Ja. Also, aber natürlich, erstens die Sozialistische Internationale, die ihren Höhepunkt in der Kreisky Palme-Brand-Ära gehabt hat, die ist längst passiert. Mhm. Das ist Nummer eins. Ohne die Internationale hätte Kreisky auch nicht so agieren können. So, abgesehen von dem Verfall der diversen Führungspersönlichkeiten, die es in der SPÖ gibt, auch in der ÖVP und so weiter, oder nicht gibt. Aber das Zweite ist natürlich, dass man, wie soll ich Ihnen sagen, man kann die UNO, ja? Die UNO ist eine Organisation der Dritten Welt geworden. Mhm. Und das Steuerungsinstrument ist der Sicherheitsrat. Und im Sicherheitsrat sind die Kontrahenten. Der einzige Wert des Sicherheitsrates ist im Moment, dass man überhaupt noch eine Plattform hat, wo man reden kann.
Und
eine
über die Hoffnung Menschenrechte wacht Saudi-Arabien.
Ja, ich mein, die Menschenrechte wurden nie wirklich leider gewahrt. Ja, in keinem, bei uns. Man bemüht sich, ja, aber in diesen ganzen Diktaturen, egal. Aber die UNO ist in der Mehrheitsgewalt, nur hat die Versammlung nicht viel zu reden, aber Guterres reagiert als Sprecher der gesamten UNO. Und der Sicherheitsrat ist durch die Antagonismen zwischen USA, China und Russland natürlich gelähmt. Ja,
da kommt natürlich gleich die nächste Frage. Wie reagiert eigentlich Europa? Also von Österreich haben wir gehört, dass unsere Außenpolitik momentan nicht zielgerichtet genug ist und vor allem die Vorstöße. Karl Nehammer, der Bundeskanzler, war ja im Zusammenhang mit der Ukraine, mit dem Krieg, auch bei Putin. Allerdings wurde das auf der einen Seite belächelt, auf der anderen Seite heftig kritisiert. Aber wie sieht die Stimme Europas aus? Ist Europa stark genug, um überhaupt noch ein internationaler Player in all diesen Krisen zu sein? Darüber werden wir nach einer kurzen Werbepause diskutieren.
Fahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Stimme Europas im Zusammenhang mit dem Konflikt in Nahost ist eher nicht so laut, wie man sich's wünschen würde. Die deutsche Außenministerin war kürzlich bei Israels Premier Netanyahu. Angeblich hat das Treffen mit einem Schrei-Duell hinter verschlossenen Türen geendet. Von Ursula von der Leyen, der EU-Chefin, hört man auffallend wenig. Und wir sind bereits in einem EU-Wahlkampf, der schärfer werden wird. Heute hat Wilimski, der Spitzenkandidat der FPÖ, die FPÖ-Plakate vorgestellt. Und wenn man sich diese Plakate anschaut, kann man sagen, kriegt man fast das Fürchten. Es geht um den EU-Wahnsinn, den er stoppen will. Es geht um Asylkrise, Kriegstreiberei, von der Leyen und Zelensky, die unheilige Allianz, das Corona-Chaos und Öko-Kommunismus. Im Hintergrund sieht man Kriegsmotive, Hubschrauber, Panzer. Ja, auch nicht gerade der richtige oder vertrauensvolle Weg, Frau Stenzel, oder?
Ich würde es nicht ganz so plakativ sehen. Wilimski ist in einer Fraktion beheimatet, die an sich zersplittet ist. Le Pen ist da dabei und andere, also Parteien, die sich rechts der Mitte sozusagen angesiedelt haben und vor allem gegen die gesamte Mehrheit in der EU, ob das jetzt die EVP ist oder die Sozialdemokraten oder die Liberalen, irgendwie auflehnt und versucht, ein wenig an Souveränität für die Einzelstaaten wieder zurückzubekommen. Und sie versuchen das, und das tut auch Wilimski und gar nicht so schlecht, indem sie darauf hinweisen, was die EU alles nicht zusammengebracht hat. Ja? Sie ist eine Softpower, sie hat die Migration überhaupt nicht unter Kontrolle. Sie hat Deals, ist sie eingegangen mit Staaten wie der Türkei, auch kalupenreine Demokratie unter Erdogan, islamistisch orientiert. Mit Tunesien, auch kalupenreine Demokratie, bitteschön. Mit Ägypten, händeringend, bitte macht's Rafah nicht auf. Weil wenn dort 1,4 Millionen Palästinenser Rafah, dieses Nadelöhr, Richtung Ägypten verlassen, tun sie das ja nicht, um in Ägypten zu bleiben, sondern diese 1,4 Millionen kommen umgehend zu uns, nach Deutschland und zu Schweden, und wir kriegen die Ultras nach Europa. Das steckt hinter diesen Deals, dass man Schranken aufbaut gegen illegale Migration, und da hat die EU versagt, sorry, weil die Mitgliedstaaten der EU Frontex kein Mandat geben, um wirklich gegen illegale Migration vorzugehen zu können, und weil man auch alles zulässt, also die Familienzusammenführung, man hat Pull-Effekte, jede Menge, die sozialen Goodies, die man verteilt. Wir haben längst die Kontrolle über die Zuwanderung verloren, und das ist Fakt, und davon kann natürlich die FPÖ sicherlich profitieren und wird sie auch profitieren, weil alle anderen das versagt, und die Leute sehen, wie wir einen Kulturkampf hier haben, wie der islamische Extremismus Oberhand gewinnt, wie ganze Bezirke kippen. Das sehe ich als ganz normal sterblicher Mensch. Ja? Und dagegen steht eine Partei glaubwürdig auf, die Jahrzehnte schon gewarnt hat davor, und alle anderen hoppeln hinterdrein, und die ÖVP fürchtet, dass man ihr die letzten Wähler wegnimmt, allzu viele werden es nicht mehr sein, und macht eine Kampagne, eine dümmliche, gegen die FPÖ, das höher nicht mehr geht.
Sehen Sie das ähnlich scharf wie Frau Stenzel?
Also ich würde sagen, diese Plakate, wie wir sie da sehen, sind eigentlich nicht verwunderlich, weil man spricht ja immer, wenn man von der FPÖ oder von der AfD redet, von populistischen Parteien. Ja? Und diese Plakate widerspiegeln eigentlich im großen Ausmaß das, was sich große Teile der Bevölkerung wirklich denken. Also insofern ist populistisch. Also man stellt halt irgendwie die Vernunftswahrheit hinter die Tatsachenwahrheit zurück, ja, und sagt halt, das ist was ganz was Dramatisches, und da müssen wir damit irgendwie, da brauchen wir eine Lösung. Also insofern, und zweites möchte ich dazu sagen, ich bin eigentlich gar nicht unglücklich, dass momentan das die AfD und die FPÖ gibt, weil diese beiden Parteien setzen das wenigstens auf die Agenda. Also das scheint mir das Wichtige zu sein, dass das ständig in Diskussion bleibt. Ja?
Die Sarah Wagenknecht.
Und genau, aber das
ja.
ist
so. Ja, aber jetzt haben wir natürlich schon eine unglaubliche Allianz. Ja. Wilimski, Le Pen, Sarah Wagenknecht, AfD in Deutschland.
Ja. Aber man muss immer im Auge behalten, wer hat dafür gesorgt. Also die jetzt für die Demokratie demonstrieren, ja, die haben eigentlich durch ihr Nichthandeln dafür gesorgt, dass das alles gibt. Wenn man sich die Daten anschaut, glaube ich, ist es Sachsen, wo die Wagenknecht jetzt plötzlich antritt und kommt in die Umfrage aus dem Stand 10%. Ja. Was ist das? Was ist das? Das ist link, wie sagt sich der Wagenknecht? Konservativ-links ist das. Konservativ-links heißt ja, genau diese Themen auch aufgreifen und die ja zum Bestandteil einer linken Politik zu machen.
Darf ich nur auf eines hinweisen? Ich kenne die Argumentation total, auch von Folge Sarah Wagenknecht und La Fontaine. Es ist eine geniale Geschichte. Ja? Man deckt damit, die rechte AfD versucht man zuzudecken. Ich glaube nicht, dass das in diesem Ausmaß gelingen wird. Aber es wird der Sarah Wagenknecht niemand vorwerfen, dass sie rechtsextrem ist, dass sie populistisch ist, dass sie vielleicht auf einer Payroll steht, irgendeines Geheimdienstes, den man lieber vermeidet mit großen Bogen. Ja? Kommt ja aus der ehemaligen DDR. Und das ist die Einseitigkeit in der Debatte. Jeder, der einen Kriegsende will und eine Verhandlungslösung in der bereits entvölkerten Ukraine, die immer zur Hälfte russisch war und zur anderen Hälfte nicht, jeder, der dafür, auch der Papst, wie er gesagt hat, jeder Krieg ist eine Niederlage und es ist keine Schande, eine weiße Fahne zu hissen, bitteschön. Ja, auf was warten wir denn noch? Ich bin völlig bei Ihnen, man muss hier suchen und man muss auch Gemeinsamkeiten finden. Ich würde die FPÖ, ich würde dem Wilinski kann man nur gratulieren. Er hält auf seinem Standpunkt, er macht das geschickt, er hat das gut überstanden, diese Jahre. Ich war lange genug in der EU, um zu wissen, sie ist ein Riese auf tönernen Füßen. She has all to pay, hat ein Kollege einmal gesagt, but nothing to say. Sie hat viel zu zahlen, aber nichts zu sagen. Und genau auf dem Status sind wir nach wie vor.
Trotzdem ist es Herr Wilimski gewesen, der gesagt hat, ich würde keinen Moment zögern, hätte ich die Macht, ich würde den roten Knopf drücken, um aus der EU auszusteigen.
Ich bin gegen Austritt und ich weiß auch von Kickl, er ist gegen Austritt. Kickl ist gescheit genug und andere auch in der FPÖ, bitte. Auch Herr Wilimski ist klug genug, Wahlkampf geschuldet, solche Ausdrücke. Aber natürlich ist die EU eine Realität und sie hat auch ihren Wert. Aber so, wie sie sich entwickelt hat, und in dieser Doppel- und Dreigleisigkeit. Es gibt nicht einen Außenminister in der EU, es gibt drei Außenminister. Der Rat und die Kommission sind in einem ständigen Wettstreit über Funktionen verfangen. Das ist ja alles militärisch natürlich wird man sich nie einigen, weil Frankreich jetzt die Führungsposition als einzig verbliebene Atommacht möchte, nachdem England unglücklicherweise ausgeschieden ist. Ja, also die EU ist ein Riese auf Tönen und den Füßen. Sie sollten sich mehr auf die Wirtschaft konzentrieren und nicht ununterbrochen Nationalstaaten hineinreden. Man kann die Uhr nicht ganz zurückdrehen zu Charles de Gaulle, Europa der Vaterländer, aber teilweise könnte man. Und das wäre nur gut.
Ja, trotzdem bleibt die Frage, und die gebe ich an Sie jetzt weiter. Henry Kissinger, der ehemalige Außenminister der Vereinigten Staaten, hat gemeint, wenn ich die EU anrufen will, welche Nummer habe ich eigentlich zu wählen? Ja.
Hat sich nichts geändert.
Wie sehen Sie das? Und sehen Sie das genauso kritisch wie Frau Stenzel? Und ist das nicht gefährlich, wenn man in einem EU-Wahlkampf nur das Schlechte, das die EU vermeintlich produziert, hervorkehrt, nicht aber das Positive, das die Vereinigung von 27 Staaten für uns auch in Österreich gebracht hat?
Naja, ich kann mich noch erinnern, dass der Andreas Babel hat, glaube ich, im Jahr 2020 irgendwann einmal bei irgendeinem Interview gesagt, oder was, 2019, dass die EU das aggressivste imperialistische Gebilde in der Weltpolitik ist. Ich denke mir dann oft, ja, wenn es wenigstens so wäre. Ja? Also das Problem ist ja, und dass die EU unter Kritik steht, und zwar vor allem aus der Bevölkerung heraus. Schauen Sie sich da einmal die Umfragen an. Also die höchste Unzufriedenheit, wenn man alle politischen Ebenen durchgeht, von der kleinen Gemeinde bis zur EU, also diese große Einheit, ja, ist eine Katastrophe. Dieser EU vertraut niemand. Von dieser EU hat keiner das Gefühl, dass er etwas hat.
Wovon sprechen Sie jetzt? Österreich.
Das ist eine Österreich-Umfragen, die wir machen schon seit 10, 15 Jahren immer das Gleiche. Ja.
Im Auftrag für wen?
Na, das machen wir eigentlich für uns selbst, um dann zum Beispiel in so Sendungen drüber reden zu können.
Das ist eine sehr interessante Entwicklung. Mich interessiert das.
Wir haben jetzt gerade eine große Lehrlingsumfrage gemacht, da kommt außer 23% der Lehrlinge wollen die FPÖ, 5% die Grünen. Die Grünen sind unten durch. Ja? Und wenn man die Lehrlinge zur EU fragt, ja, dann haben die ein sehr distanziertes Verhältnis davon, weil bei denen immer wieder durchklingt, ja, wir haben nichts davon, da haben andere was davon. Ja? Und das ist das große Problem der EU. Die EU ist nicht im Volk angekommen. Das ist genau der Punkt. Das ist, da schwebt irgendwas da in Brüssel wie ein Raumschiff über der ganzen Szenerie. Ja? Und die Menschen verstehen nicht ganz, was los ist. Weil manchmal hat man das Gefühl, das ist die Vereinigung der Freunde des Dritten Weltkriegs. Ja? Also das sind die, die also wenn man sie von der Leyen anschaut oder so, die sind ja enthemmt, was das alles betrifft. Nicht? Also, das haben die Menschen nicht so wirklich gern. Dann haben wir mit der Demokratie, das sind Leute, die Demokratie retten, obwohl sie ein Parlament haben, das nicht einmal eigene Entschließungen fassen kann. Also das sind ja alles Dinge, ja, wirtschaftspolitisch, man kriegt die Inflation nicht in den Griff, man macht nichts. Ja. Also, man kann die ganze Liste durchgehen. Ja. Also die EU, die hat eigentlich, also ich gebe der Frau Stenzel recht, die EU ist könnte eine wichtige Einrichtung sein, aber da müsste sein. Aber sie hat dahin offenbar noch einen ganz einen weiten Weg.
Ich bringe es auf eine Kurzformel. Die EU war nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige Organisation in ihrem Nukleus als Folge des Zweiten Weltkriegs, als erster Schritt auf eine Versöhnung der Erbfeinde Deutschland und, also damals geteilt, und Frankreich. Und da hat sie eine Friedensmission gehabt. Sie wollte ursprünglich eine Militärallianz sein, das ist aber an der Versammlung in Frankreich damals noch voll Ressentiments gegen Deutschland natürlich, Nationalsozialismus, gescheitert. Und man hat sich dann auf die EWG besonnen, auf die Wirtschaftsgemeinschaft. Ich kann nur sagen, Oliver, sie wäre dabei geblieben, das wäre sehr erfolgreich. Ist sie aber nicht. Sie hat sich ständig zu einem Art pseudostaatlichen Organismus entwickelt und fehlentwickelt in meinen Augen. Und sie war gut nach dem Kalten Krieg. Sie hat ihre Rolle in der multipolaren Welt noch nicht gefunden.
Ja. Und vor allem, das möchte ich noch hinzufügen, man hat nicht das Gefühl, dass die irgendwo einheitlich und abgestimmt arbeiten, weil die zwei wichtigsten Nationen der EU, die Franzosen und die Deutschen, ja, also Macron sagt, ja, wir marschieren jetzt in der Ukraine ein, das ist ja Wahnsinn, das ist der helle Wahnsinn, ist der dritte Weltkrieg, ja, ist keine Frage, das ist der eine Wahnsinnige, und auf der anderen Seite die Frau Baerbock, die so quasi die EU, höchste EU-Repräsentantin jetzt immer darstellt, Als deutsche Außenministerin in Deutschland nennt man sie nur mehr Trampolina. Ja? Also das finde ich ja ganz sehr lieber witziger, weil sie war immer Trampolinspringerin. Das ist offensichtlich das Einzige, was sie kann. Und das was jetzt da in Israel passiert ist, das ist ja ein Oberskandal. Die reist dort an, ja, um dann den Netanyahu zu belehren. Ja? Und natürlich explodiert der. Das ist ja völlig logisch. Und jetzt versucht man das alles noch unter den Teppich zu kehren. Das hat nichts mit Diplomatie zu tun. Das ist eine moralische Oberlehrerin, die durch die Lande fährt, ja, und Europa überall blamiert und null weiterbringt. Und es ist eine Katastrophe. Und die Schuld daran, das sage ich ganz offen, da heute die Grünen, da muss man die Grünen eigentlich wirklich in die Verantwortung nehmen, weil die tendieren dazu, ja, jetzt so immer junge Frauen in solche Entscheidungspositionen zu setzen. Ja. Ist nichts gegen junge Frauen zu sagen, aber wenn die total inkompetent sind, jetzt haben wir eine 23-jährige Spitzenkandidatin für die EU-Wahl.
Ja, die hat auch keine Ahnung.
Die hat ihrer Mutter jetzt in die Fernsehkamera hinein versprochen, dass sie ihr Politikstudium fertig macht.
Aber sie ist fürs Klima.
Aber sie ist fürs Klima, so sind sie mir nicht böse. Ja? Aber
sie meinen Lena Schilling.
Ja. Aber so kann doch das ist doch eine Verhöhnung der Bevölkerung. Baerbock und Schilling sind eine Verhöhnung der Bevölkerung. Ja. Und das muss man mal ganz deutlich sagen.
Da ist der Wilimski wesentlich besser. Wesentlich besser gebrieft. Einer, der sich bemüht um innerhalb der Fraktion, um Ausgleich, der bitte sich wirklich, wirklich eingebracht hat, um in dieser Fraktion der Liberalen und so weiter hier, die sollen Gewicht gewinnen, bitte. Ja, weil die etablierten Parteien haben vieles verspielt. Ich bin nicht dafür, dass man die EU zu Grabe trägt, das will ich nicht. Das wäre also selbstzerstörend auch. Ja? Aber so wie die EU nicht funktioniert, muss man natürlich auch sagen, wir sagen immer, es ist die EU. Nein, es sind die Mitgliedstaaten der EU. Es sind die österreichische Bundesregierung, es ist die polnische, es ist die ungarische, die italienische, die deutsche, die England nicht mehr. Ja? Und so weiter. Die tragen Verantwortung. Und die werden bei EU-Wahlen abgestraft. Das sind dann innenpolitische Wahlen und keine europapolitischen Wahlen. Ja. Und die werden abgestraft werden. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich sehe es nicht so schlecht, wenn dieser Block der nicht etablierten Parteien in der Fraktionen in der EU stärker wird, weil vielleicht zwingt er dann zu gewissen Reaktionen, nicht?
Trotzdem ist das eine Art der Politik, die anderen zu etwas zu zwingen, die man hinterfragen sollte. Das ist die Meinung
Mehrheiten.
Von der Frau Stenzel
Demokratie.
Gewesen.
Ja.
Wir werden sehen, wie das in den nächsten Wochen und Monaten im EU-Wahlkampf weitergehen wird. Gewählt wird am 9. Juni. Jetzt zu einem Thema zurück nach Österreich. Wir haben eine steigende Jugendkriminalität und viele haben sich die Frage gestellt, was tun? Wie sollen wir vorgehen? Wir haben die Fälle in Favoriten gehabt, wo eben Jugendliche ein 13-jähriges Mädchen mehrmals vergewaltigt haben. Die meisten der Täter waren strafunmündig. Jetzt hat die ÖVP einen Vorstoß gemacht und Maßnahmen im Detail präsentiert, wie man dagegen vorgehen könnte. So unter anderem die Senkung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre für besonders schwere Gewalttaten, Mord, Vergewaltigung, bewaffneter Raub und schwere Körperverletzung. Sie sind auch Jugendforscher, Herr Heinzelmeier. Was halten Sie von dieser Verschärfung der gesetzlichen Vorgaben? Ja. Ist das gut oder ist das zu hinterfragen?
Ich möchte aber in der Geschichte vielleicht ein bisschen zurückgehen. Wir haben seit Jahren machen wir Studien, wo wir ganz stark auch auf die migrantische Population eingehen. Und seit Jahren liefern wir die Ergebnisse, die dann unter den Tisch gekehrt werden. Also man weiß zum Beispiel genau, was die Gründe sind für die hohe Kriminalitätsrate, genau in den Bereichen, die Sie gerade vorgelesen haben, bei den Afghanen. Wir wissen es genau. Das ist der hohe Anteil an Drogensüchtigen, ja, die in Österreich keine Drogen mehr bekommen. Und deswegen zum Alkohol greifen und Cannabis greifen und völlig verrückt werden davon. Ja. Und das ist das Zweite, auch weil sie keinen Anschluss finden an die österreichischen Jugendkulturen. Die stehen außen, die sind ausgeschlossen, ausgegrenzt. Also, das heißt, wir holen Leute rein, wo wir nicht in der Lage sind, die entsprechend zu integrieren. Und das triggert die Gewalt, triggert diese Kriminalitätsstatistik. Man muss sich doch anschauen, was in den letzten Monaten in Deutschland und in Österreich zutage gefördert worden ist. Und wenn man auf das hinweist, ja, dass genau bei den Delikten, die Sie jetzt vorgelesen haben, in Deutschland 41%, ja, das sind Menschen ohne deutschen Pass. Und dann kommen Erklärungen wie, das sind nur Urlauber oder Durchreisende. Da muss man sich auf den Kopf greifen und dann wundert man sich, warum die FPÖ so erfolgreich ist, weil die sagt offensichtlich als einzige Partei, was da los ist. Insofern.
Naja, aber jetzt ist es die ÖVP und die ÖVP.
Ja, aber die ÖVP. Wenn man sich das anschaut, ist das ja wieder nur eine Verzweiflungstat. Ja? Weil man, glauben Sie allen Ernstes, das wird was bringen. Ich habe das schon bei den Waffenverbotszonen gesagt. Ja? Man führt die Waffen mit sich, ja? Egal ob das der Staat erlaubt oder nicht. Es wird sich keiner wird sagen, oh Gottes Willen, ich komme jetzt am Räumernplatz, da ist ein Waffenverbotszone, da lasse ich jetzt das Messer daheim, aber drei Straßen weiter darf ich, dann hole ich es wieder. Das ist, ich halte das alles für unbeholfene Versuche. Man ist gescheitert, und das muss man ganz deutlich sagen, man ist gescheitert in der Migrationspolitik. Ist man gescheitert, das muss man einbinden, man ist gescheitert bei der Integration, ja, vollkommen. Man hat den Leuten eine Wohnung gegeben und die Mindestsicherung, und dann haben wir gesagt, so, das passt, das musste eskalieren. Und deswegen bin ich möchte ordentliche Lösungen haben. Das ist schon, dass man das diskutiert darüber, über das, die Strafmündigkeit, das kann man alles machen. Das wäre, können wir begleitend zu Maßnahmen machen, die wirklich etwas bringen. Ja. Also das heißt, was bringt wirklich was? Mehr Polizei, also das heißt mehr Repression. Das ist gar keine Frage. Ja. Die Leute müssen wieder Respekt vor diesem Staat bekommen. Wir hatten in Favoriten vor dem österreichischen Staat noch Respekt. Kein Mensch hat dort Respekt mehr. Weder die Migranten noch die österreichischen Bürger, die dort wohnen.
Die fürchten sich.
Ja. Also ich meine, bitte, da muss man was tun. Ja. Man muss bei den Schulen was machen. Was hört man aus den Schulen? Die Lehrer sind verzweifelt, vor allem die neuen Mittelschulen in Wien. Was machen wir da? Ja? Wir kennen die Leute, wir kriegen jeden Tag hunderte Kinder ein, die da nachkommen.
Ja, Familiennachzug.
Nicht Familie. Wissen Sie, wenn man das alles ständig ausblendet, ja, dann darf man sich nicht wundern, dass das untergründig irgendwie weiter brodelt und dort und da zu Tage kommt.
Ja, aber dennoch ist es jetzt ein Maßnahmenkatalog, der vorliegt, der vorgelegt wurde.
Mir fällt nur eins ein. Gorbatschows Ausspruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Die ÖVP kommt zu spät und das Leben wird sie bestrafen. Das sind alles Aktionen, die den Wählern, die in Scharen begreiflicherweise zur FPÖ übergelaufen sind, wieder eine Art versuchte Rückholaktion. Und sie machen es mit den falschen Methoden. Sie machen es da kommen sie zu spät. Gorbatschow, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und sie setzen auf völlig falsche Themen, sprich Spionageskandal, FPÖ-Anschwärzung und Risiko und was weiß ich. Das ist ja alles eine Themenverfehlung. Das tangiert keinen Menschen. Die Menschen tangiert, wie sie überleben wollen, wie sie ihr alltägliches Leben bestreiten. Der Mittelstand kommt in eine Verarmungsspirale hinein. Das ist ja alles bitte. Nein, es ist Themenverfehlung. Es ist schlechte Kopie und es ist wirklich eine Spin-Doktor-Kampagne, die dümmlicher nicht verlaufen kann. Denn eigentlich die einzigen, die sich freuen könnten, wenn sie nicht selber so unfähig wären, wären die Linksparteien. Statt dass ÖVP und FPÖ hier zusammengehen, ja, und sagen, wir ticken da ähnlich, wir haben die richtigen eigentlich Erkenntnisse. Nein, tun sie alles, um sich gegenseitig so zu blockieren, sich einer Koalitionsoption zu begeben auf ewige Zeiten, dass sich natürlich nur die Nichtwähler, die werden zunehmen, weil sie sagen, wen soll man denn sonst wählen? Wenn die zusammengehen würden, das war eine der beliebtesten Koalitionsformen, die hat man bewusst in die Luft gesprengt. Mhm. Ja? Mhm. Und jetzt macht der Nehammer noch den Rest samt dem Stocker, dass man nur ja nicht wieder auf einen Sprechfuß kommt. Das ist ja unglaublich. Da freut sich ja nur der Dritte ist auch so schwach, weil mit dem Herrn Babler ist kein Staat zu machen. Und mit den Neos und mit dem Kogler und auch den Kommunisten und der Bierpartei auch nicht. Das heißt, wir schlittern in eine Unwählbarkeit und Unregierbarkeit hinein. Mhm.
Trotzdem muss ich dazu sagen, in die Luft gesprengt hat die letzte schwarz-blaue Regierung nicht die ÖVP, sondern HC Strache mit seinem Ibiza-Video.
Harmlos gegen alle anderen, glauben Sie mir. Und das war eine schön eingefädelte Geschichte, wo ich zu sagen wage, so wie das MI5 also über Jahrzehnte das verfolgt, was das BVT macht, so ist das auch auf diese Finden zurückzuführen unter natürlich zu Hilfenahme örtlicher
Agenten. Aber das, was die Frau Stenzel da jetzt gerade sagt, das ist ja genau das Grundproblem der Politik. Ich möchte erinnern an einen Aufsatz von Hannah Arendt aus dem Jahr 1967, in dem sie über Macht und Lüge in der Politik heißt er. Und dann schreibt sie drinnen, dass es in der Politik heute nur mehr um das Making-Image geht. Ja. Und das ist genau das Problem. Und das hat die Frau Stenzel, finde ich, dann schon ganz richtig angedeutet. Man spielt auf irgendeiner Image-Ebene oben, irgendwelche Themen. Ja. Das kann man machen. Mhm. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber man muss sich auch um die Probleme der Menschen im 10. Cool. Bezirk und um die Unterschichten kümmern, um die Inflation. Man muss sich darum kümmern, dass der Sonntagseinkauf statt 80 jetzt 120 Euro kostet. Man muss sich um die Schulen kümmern. Das sind genau die wichtigen Dinge. Und wenn man das vernachlässigt, ja, dann kann man sich diese ganzen Image-Kampagnen in Wirklichkeit sparen. Weil dann würden die Leute dieser Politik folgen, sie diskutieren, ja, wählen gehen. Ja,
also es sind nicht nur Image-Kampagnen, es ist Dirty Campaigning. Der Fachausdruck, den gibt es. Ich habe genug Wahlkämpfe mitgemacht. Ich weiß, was Dirty Campaigning sein kann. Aber so arg, wie es jetzt ist, war es noch
ja,
nicht.
Ja, es ist ein Verfall der Sitten. Ja. Das ist, finde ich, ein Sittenverfall. Und weil die heutige Politik unfähig ist, die wirklichen Probleme der Gesellschaft auf eine vernünftige Art und Weise zu diskutieren und behandeln. Und das verlange ich von denen eigentlich. Ja. Also sie sollen selbst Politik machen und nicht nur Politik darauf beschränken, dass sie beraten von mehr oder weniger guten Werbe- und PR-Agenturen, da irgendwelche Kampagnen entfesseln. Also das interessiert in Österreich schon lange niemanden mehr.
Gut, das ist ein perfektes Schlusswort. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen und Monate bis hin zur EU-Wahl bringen werden. Es bleibt spannend, bleiben Sie dran. Danke vielmals, Frau Stenzel, für diese Diskussion.
Ja.
Und danke vielmals, Herr Eitzelmeier.